hatten vor einer Weile, ich glaube vor 2 Jahren, mal einen jungen Mann bei uns stehen, der meinte, ob wir eine Isomatte und einen Schlafsack für ihn hätten. Er sei seit ein paar Tagen obdachlos. Und dann fragte ich ihn, was denn passiert sei. Und das war simpel und einfach eine Trennung. Der hat mit seiner Freundin hier in Hamburg zusammengelebt. Die haben sich getrennt. Er musste dann die Wohnung verlassen. Und dann steht man halt da. Und wenn man dann sozusagen kein soziales Netzwerk in der Stadt hat, vielleicht auch keine Familie. Es gibt total viele Menschen, die haben keine Familie, die haben keine Eltern mehr, die haben keine Geschwister. Die sind vielleicht nicht so extrovertiert und haben einen großen Freundeskreis. Und dann hockt man in der Stadt, wo man sich's nicht leisten kann, mal eben ein Hotel für einen Monat zu bezahlen. In einer Stadt, wo es nicht so einfach ist, mal eben eine Wohnung zu bekommen. Und dann ist man obdachlos.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen. Zumindest hier ist es noch Morgen bzw. Vormittag. Ich sitze hier mit Manu von Hanseatic Help. Schön, dass du da bist.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Moin. Weißt du was, Moin sagen echt immer viele, wie ich sage das nicht, obwohl ich auch aus Hamburg komme. Ich muss mir das angewöhnen, sonst weiß man nämlich nicht, dass ich aus Hamburg komme. Also Moin, Manu.
Moin, Moin.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir beide sprechen heute ein bisschen über deine Arbeit, eure Arbeit. Und über euren Verein. Ist es eigentlich ein Verein? Ist Hanseatic Help ein Verein?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein seit 2015.
Genau. Ihr habt in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch mit der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung zusammengearbeitet zu verschiedenen Projekten. Und darüber sprechen wir ein bisschen heute. Ja? Erzähl doch alles erst einmal, wer du eigentlich bist und was genau du bei Hanseatic Help machst und was Hanseatic Help eigentlich ist.
Also ich bin Manu und ich arbeite für den Verein Hanseatic Help. Das ist eine Hamburger Hilfsorganisation, die noch relativ jung ist. Die hat sich 2015 gegründet aus einer Not heraus eigentlich. Also 2015, zahlreiche Flüchtlinge sind in Hamburg gestrandet, wurden in einer Messehalle untergebracht und dort haben sich dann Hamburger zusammengefunden und wollten einfach helfen. Und das wurde sehr schnell, sehr groß. Also es wurde in kürzester Zeit sehr viel geleistet. Und dann haben sich verschiedene Akteure von damals sozusagen zusammengeschlossen und den Verein gegründet, weil das einfach viele Vorteile mit sich bringt, Spendenquittungen, Sachspenden erhalten und solche Sachen. Und seit 2016 haben wir unseren Standort in der Großen Elbstraße, haben dort eine relativ große Halle, 2300 Quadratmeter, und führen dort sozusagen unsere Arbeit weiter. Ich bin dort selber für die Logistik zuständig und Hallenkoordination. Also alles, was sozusagen organisatorisch vor Ort für die Spendenlogistik geleistet werden muss und koordiniert werden muss. Das ist mein Bereich. Ja, wir haben uns in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Also am Anfang war das wirklich eine reine Flüchtlingshilfe. Das hat sich aber schnell herauskristallisiert, dass man viel, viel mehr leisten kann. Also viel mehr auch im Obdachlosenbereich helfen konnte und es ja auch ganz viele andere Bedürftige einfach gibt in der Stadt und auch darüber hinaus. Also wir sind auch weltweit tätig, haben natürlich den Fokus Hamburg, aber alles, was wir darüber hinaus leisten können, machen wir auch. Da helfen wir auch gerne.
Also seid ihr sozusagen, also die Grundidee in Anführungszeichen war 2015 durch die Geflüchteten, daraus ist das sozusagen entstanden und hat sich entsprechend weiterentwickelt, weil die Bedürftigkeit und dergleichen eben, weil relativ schnell klar war, dass man das alles nicht so richtig voneinander trennen kann.
Genau.
Und was, wenn du sagst, dass ihr weltweit tätig seid, kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Also wir bekommen sehr viele Sachspenden. Leute sind sehr großzügig, viele Firmen sind sehr großzügig. Und spenden relativ viel, so viel, dass es den Bedarf von Hamburg tatsächlich übersteigt. Es gibt natürlich auch Mangelartikel, also es gibt Artikel, die immer wieder, wo wir immer wieder leer laufen, die wir dann auch gegebenenfalls mal nachkaufen. Allerdings sind viele andere Artikel einfach in so großer Anzahl vorhanden, dass wir darüber hinaus auch andere Organisationen deutschlandweit und weltweit versorgen können. Das kommt dann in der Regel so zustande, dass andere Hilfsorganisationen in Hamburg über Kanäle, wir sind unglaublich gut vernetzt auch durch die Anfangszeit. Da gab es mal eine sehr große Jackenspende, wo wir dann auf Deutschlandtour gegangen sind. Und auch dieser Zeit haben wir auch sehr viele Kontakte noch, die uns dann einfach anfragen, Mensch, könnt ihr helfen? Wir haben jeden Bedarf. Und auch im Bereich der internationalen Hilfe hat sich das etwas rumgesprochen, weil wir, ich würde mal sagen, als Soziallogistiker im gemeinnützigen Bereich sehr professionell aufgestellt sind. Also wir haben ein Warenwirtschaftssystem, bei uns werden die Sachen registriert, man kann es aufscannen, das macht einfach solche Sachen relativ einfach. Und wir können halt genau sagen, was wir eigentlich verschicken und was wir verschickt haben. Das macht es für die Empfänger natürlich auch attraktiv, so dass sie auch sagen können, wenn sie zum Beispiel gewisse Sachen nicht wollen, weil es im Empfangsland ja vielleicht nicht gern gesehen ist oder nicht gewollt ist, gewisse Artikel einfach nicht gebraucht werden.
Zum Beispiel?
Ja, wenn man jetzt an islamische Länder denkt, sind das halt vielleicht kurze Kleidung. Mhm. Wenn man an Afrika denkt, ist es vielleicht weniger die Winterkleidung, weil es vielleicht einfach nie richtig kalt wird. Ja, das wären so Beispiele.
Also die Begrifflichkeit Überversorgung in Anführungszeichen ist mir schon häufiger begegnet, auch in Vorbereitung auf diese Folge. Und ich war tatsächlich so ein bisschen überrascht, weil vielleicht geht man auch so ein bisschen davon aus, dass Menschen, die ja anders aufgestellt sind oder eine bestimmte Form der Bedürftigkeit haben, Obdachlose, Wohnungslose und dergleichen, Da ist es fast befremdlich zu glauben, es gibt in irgendeiner Art und Weise, in irgendwelchen Bereichen eine Art Überversorgung, es gibt zu viel von etwas. Aber das ist tatsächlich so.
Das ist tatsächlich so. Also insbesondere im Textilbereich. Das werden, glaube ich, sehr viele Leute nachvollziehen können, weil gerade in Zeiten von Corona und dem Zuhause-Hocken haben viele die Zeit genutzt, haben Schränke durchwühlt, haben aufgeräumt, sortiert. Und ganz viele haben aussortiert, weil sie halt einfach festgestellt haben, Mensch, das Teil habe ich mal gekauft, habe ich einmal angezogen und 3 Jahre nie wieder angeschaut. Und das passiert in Zeiten von Fast Fashion ganz häufig. Es ist einfach, es ist ein Überkonsum. Also wir sind einfach eine absolute Konsumgesellschaft. Es gibt Tendenzen des Umdenkens, die müssen auf jeden Fall verstärkt werden. Da muss viel mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden. In Zeiten von Globalisierung und absoluter Informationsflut kann man eigentlich alle Infos sich holen. Mhm. Man weiß um die Missstände in Textilfabriken in Bangladesch oder sonst wo. Man weiß, was da passiert. Man weiß, unter welchen unwürdigen Bedingungen dort gearbeitet wird. Und trotzdem kaufen wir ein T-Shirt für 2 Euro. Das ist einfach... Das ist irgendwie unsinnig und das ist ein echtes Müllproblem auch.
Total, ja.
Weil diese Textilien auch teilweise einfach nicht helfen. Also das, was gebraucht wird, sind beständige, robuste, alltagstaugliche Kleidung und nicht das T-Shirt, was nach einmal waschen total verleiert ist, überhaupt nicht mehr schön aussieht. Das möchte auch ein bedürftiger Mensch nicht anziehen, ne? Also die haben ja genau denselben Anspruch wie wir, gut gekleidet, bestmöglich, so wie man sich wohlfühlt, aufzutreten. Und sozusagen diese, ja, man muss einfach sagen, Billigkleidung ist da nicht hilfreich.
Ich habe 2 Fragen. Einmal, macht es dich wütend, wenn du das erlebst? Also wenn du Kleidung, du bekommst Kleiderspenden und siehst, da sind Sachen drin, die zieht kein Mensch mehr an. Das ist irgendwie, Menschen entsorgen quasi Müll. Hm. Und was würdest du Menschen sagen wollen? Also wenn ich jetzt zu Hause bin und ich denke, Mensch, ich tue was Gutes, ich sortiere mal Sachen aus und dann spende ich die. Ist das eine gute Idee? Oder würdest du sagen, bin ich mir jetzt nicht so sicher, sorge bitte vielleicht eher dafür, dass du dir nicht ständig ganz, ganz viel Kleidung kaufst, die du nach 2,5 Wochen eh nicht mehr anziehst. Also was wäre dein Rat? Und bist du wütend, wenn du Kleidersäcke öffnest, in denen sich Kleidung findet, die man wegwerfen könnte?
Also ein bisschen wütend bin ich eigentlich nur, wenn es wirklich ganz offensichtlich wirkliche Müllentsorgung ist. Also wenn auch so halt andere Sachen als Textilien drin sind, wirklicher Müll, was zum Glück nicht die Mehrheit ist, sondern wirklich der geringere Anteil. Aber da geht einem schon mal die Hutkrempe hoch. Mhm. Ansonsten ist es tatsächlich ein Mix aus beiden. Also man sollte viel bewusster einkaufen, Und vielleicht lieber mehr auf Qualität und weniger setzen. Viel hilft nicht viel. Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite ist es manchmal ja ein Faktor, zum Beispiel bei Kindern. Die wachsen schnell. Das hat dann gar nichts mit irgendwie unbedachtem Einkaufen zu tun, sondern die sind halt einfach schneller größer geworden, als man denkt. Mhm. Die Sachen sind dann, werden dann nicht mehr gebraucht, weil sie halt zu klein sind. Da macht es dann natürlich schon Sinn, das zu spenden und weiterzugeben. Wenn man aber spendet, sollte man sich immer vor Augen halten, dass das meist Menschen bekommen, die es sich de facto selber nicht leisten können. Und in der heutigen Zeit, wo auch so viel Wert auf Aussehen gelegt wird, die ganze Influencer-Szene, die ganzen sozialen Medien, das sollte man halt immer im Hintergrund haben, wenn man Sachen spendet. Dass nur weil ich denke, ach naja, das kann ich irgendwie noch anziehen, so für mal Freizeit oder Wohnungsputz oder Streichen, heißt das nicht, dass das Sachen sind, wo sich andere drüber freuen. Also man sollte schon einen relativ hohen Standard an das Gespendete anlegen. Wir sagen immer, das nur das, was du wirklich guten Freunden weitergeben willst, ne, und Familienmitgliedern. Mhm.
Ich finde das sehr spannend, worüber wir hier gerade reden. Denn ich habe mich das sehr häufig schon gefragt. Also erstmal die Begrifflichkeit Überversorgung ist natürlich etwas, worüber ich gestolpert bin. Ich bin natürlich ein Tick mehr im Thema als andere, weil wir das in der Stiftung behandeln. Und deswegen habe ich natürlich einen anderen Zugang zu bestimmten Bereichen. Und trotzdem gab es ja auch in meiner Welt einen Punkt, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Und ich ertappe mich schon hier und da dabei, dass ich mich frage, wenn ich zu Hause aussortiere, was genau mache ich jetzt? Also tue ich jetzt was Gutes? Wohin, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe hier eine Jacke, die ist heil, die ist sauber, die hält warm, ich brauche sie nicht mehr, weil ich eine neue Jacke habe. Wenn ich wirklich effizient sein möchte, wohin bringe ich diese Sachen?
Also entweder zu uns. Wir verteilen ja.
Was ist mit diesen Kleidercontainern? Oder mit denen, manchmal stehen auch vor der Haustür kleine Körbe. Mhm. Ich habe noch nie rausgefunden, zu wem die überhaupt gehören. Aber da stehen manchmal Körbe und dann da steht, können Sie ihre Schuhe reintun oder so. Da steht aber nicht für wen oder für was.
Ich frage mich das tatsächlich auch immer, woher diese Körbe kommen. Wichtig ist, dass man sich informiert. Dass man schaut. Also wenn man nicht weiß, wo die Sachen hingehen, wenn da offensichtlich kein Absender, Adressat erkennbar ist, dann würde ich tatsächlich auch die Finger von lassen. Dann würde ich dort nicht hinspenden, weil es für mich einfach nicht nachvollziehbar ist. Ist das einfach jemand, der das einfach weiterverkaufen will? Oder ist das wirklich für den gemeinnützigen Bereich? Es gibt Container, das hat sehr abgenommen in den letzten Jahren. Weil viele abgebaut haben, die Container, zum Beispiel ja auch letztes Jahr die Stadtreinigung des Deutsche Rote Kreuz in Hamburg, weil sehr viel Müll drin gelandet ist. Mhm. Es sind halt einfach Sachen reingeschmissen worden, die Sachen dann verschmutzt haben oder halt einfach auch als Müllentsorgungsplatz genutzt wurde. Und auch bei den Containern ist es wichtig, ist erkennbar, wer das ist, welche Organisation dahinter steht, steht da eine Adresse drauf, eine Telefonnummer, kann man das nachvollziehen, kann man sich informieren. Dann muss das nichts Schlechtes sein. Ne? Also ich kenne das in Hamburg, da hat die Arche bei sich auf dem Gelände einen Container stehen. Die Kleiderkammer Wilhelmsburg hat Container im Hamburger Raum stehen, die sie regelmäßig leeren. Aber man sollte halt immer vorsichtig sein, wenn das irgendwie nicht erkennbar ist. Mhm. Ne? Auch bei Initiativen und Organisationen sollte man immer hinterfragen. Immer ein wachsames Auge haben, weil natürlich auch in dem Bereich durchaus Schindluder getrieben wird. Aber es gibt also insbesondere in Hamburg zahlreiche Organisationen, an die man sich wenden kann. Man sollte dann halt auch zielgerichtet spenden. Ne? Wenn das jetzt zum Beispiel eher Damenkleidung ist, dann sind die im Obdachlosenbereich vielleicht weniger gut aufgehoben, weil einfach der Großteil männlich ist. Mhm. Da sollte man fragen. Man sollte sowieso nie ungefragt einfach irgendwelche Spenden bei irgendeiner Organisation abstellen oder einfach hinbringen. Weil das insbesondere bei kleinen Organisationen so viel mehr Aufwand und so viel Belastung bringt, dass das tatsächlich Schaden verursachen kann. Ne? Also nur weil ich jetzt aussortiert habe und mir denke, ich stelle das jetzt einfach der Obdachloseninitiative, ich weiß, da ist, weiß ich nicht, eine Ehrenamtliche, die wohnt da, ich stelle dir das vor die Tür, das ist nicht in Ordnung, weil das ist im Endeffekt einfach Müll entsorgen. Mhm. Also dann lieber sich vorher schlau machen. Es gibt Kleiderkammern vom Deutschen Roten Kreuz, es gibt Hanseatic Help in Hamburg, es gibt in vielen anderen Städten auch andere Organisationen. und einfach mal bei denen auf die Webseite schauen oder anrufen und nachfragen. Was braucht ihr? Viele haben eine Bedarfsliste auf ihren Seiten stehen. Und auch bei den, also in erster Reihe Agierenden, zum Beispiel in der Obdachlosenhilfe, auch einfach nachfragen. Ne, viele haben einen Facebook-Auftritt oder sind über die sozialen Medien erreichbar. Da kann man auch einfach vorher fragen. Das ist immer ganz wichtig, sich vorher doch durchaus mal zu informieren und nicht unkontrolliert einfach irgendwelche Sachen irgendwo hinbringen.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, also wenn ich so durch mein Leben spaziere gedanklich und dann fallen mir so ein paar Situationen ein, in denen ich schon auch beobachtet habe, dass Menschen sagen, ja, das kann ich noch spenden. Also ein Standardsatz, das kann ich noch spenden, und dann war das irgend so ein T-Shirt, wo die Nähte schon, also alles, also wo man wirklich denkt, ja, bin ich jetzt nicht so sicher, ob das die beste Idee ist. Und also an dieser Stelle, alle, die zuhören, vielleicht mal so grundsätzlich einfach nur so eine kleine Notiz für immer. bitte kein Müll spenden, Freunde. Also eigentlich gehört da auch nicht so richtig viel zu. Da kann man mal ganz kurz sich einfach mal 5 Sekunden hineinfühlen und mal überlegen, was würde ich gerne geschenkt bekommen und wie würde sich das anfühlen, wenn ich einen Haufen Müll geschenkt bekomme. Da habe ich nichts Gutes getan. Auch wenn ich mich unter dem Deckmantel der guten Tat verstecke, wird es nicht besser, Freunde. Insofern nicht machen. Also da merke ich schon, das würde mich sehr ärgern.
Schon dieser Satz, dafür reicht's noch.
Ja.
Für den reicht's noch. Das ist per se schon eine Abwertung. Und das ist etwas, so wollen wir nicht agieren. Also es hat auch, ne, irgendwas mit Würde zu tun. Ne? Man will sich wohlfühlen in seiner Haut. Und das geht jedem Menschen so.
Aber das ist ja tatsächlich auch, diese Sätze gehen mir dermaßen gegen den Strich. Ja, so Sachen wie, die können doch dankbar sein. Die müssen, also auch für im direkten Kontext zu Geflüchteten, ja. Also wie oft habe ich das gehört? Ja, aber die können sich doch freuen. Also verstehe ich gar nicht. Die müssen dankbar sein. Wovon reden wir hier? Also können wir kurz das Ganze mal in den Kontext setzen? Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wieso entscheidest du eigentlich, dass andere das müssen? Woher nehmen Menschen das? Also das ist so übergriffig, finde ich, und deplatziert und auch nicht zu Ende gedacht, ja? Also das ist ja sauschnell gesagt, sowas. Macht mich ein bisschen sauer. Aber finde ich gut, dass wir das mal kurz besprechen, damit Menschen, die zuhören, wobei ich glaube, dass die Menschen, die hier zuhören, eine grundsätzliche Sensibilität schon haben. Aber erzählt es weiter, ganz laut, mit Megafon an dieser Stelle.
Es ist wichtig, immer auf Augenhöhe und mit Respekt anderen gegenüberzutreten, weil das ist ja auch das, was man für sich selber möchte. Und das ist auch in jedem Bereich wichtig, sei es mit Obdachlosen, mit Flüchtlingen, mit anderen Bedürftigen. Dieses Abstempeln, dieses Verurteilen, alle über einen Kamm scheren, das passiert so häufig in der Gesellschaft. Aber das ist eigentlich total falsch. Das kann nicht der Weg sein für die Zukunft. Man muss einfach, für sich selber wünscht man sich doch immer, dass man mit Respekt und auf Augenhöhe behandelt wird und das nicht halt so von oben herab und ich bin ja was Besseres als du und du hast ja keine Ahnung. Das möchte keiner für sich und das möchten genau die Menschen, die wir auch versorgen, nicht. Ergo habe ich doch eigentlich fast noch einen höheren Anspruch. Ich will dem wirklich was Gutes tun und nicht diese Haltung, naja, dafür reicht's doch und du musst doch dankbar sein. Das ist so dieses, ich bin der Wohltäterkomplex und ich kann mir jetzt auf die Schulter klopfen, weil ich was Gutes getan habe. Das ist aber gegebenenfalls auch manchmal nicht der Fall. Man hat nichts Gutes getan damit.
Würdest du sagen, es gab Situationen bei dir, an die du dich erinnerst, wo du selber im Nachhinein sagst, um Gottes Willen, da war ich wirklich noch nicht sensibilisiert. Da habe ich auch noch das eine oder andere gedacht oder angewendet, was ich vielleicht gar nicht böse gemeint habe, aber wo ich einfach nicht sensibilisiert genug war, wo ich jetzt denke, puh, gut, dass ich das jetzt weiß.
Total. Also ich habe in den letzten Jahren und auch insbesondere seitdem ich für Hanseatic Help arbeite, aber auch ich bin ja vorher übers Ehrenamt eigentlich sozusagen reingerutscht im Verein. In vielen Bereichen anders gedacht oder anders reagiert, einfach aus Unwissen. Und ich finde, heute so perspektivisch betrachtet, ist es keine Entschuldigung, weil heute habe ich allen Zugang zu allem Wissen. Ja, ich kann mich informieren, ich kann mal 3 Schritte zurückgehend die Situation betrachten und mir dann ein Urteil bilden und nicht einfach so ad hoc. Man ist immer sehr schnell aufbrausend und sehr schnell im Urteil fällen. Und insbesondere in der Obdachlosenszene sind einfach viele Sachen, die sich mir jetzt erklären, die ich aber früher überhaupt gar nicht verstanden habe.
Mhm. Zum Beispiel?
Es ist immer wieder ein Beispiel, was mir sehr prägnant in den Kopf schießt. Das ist etwas, was Dominik Bloh, der ja lange Zeit selber obdachlos war, in der Kolumne mal beschrieben hat. Er ist S-Bahn gefahren oder U-Bahn und da war offensichtlich ein Obdachloser mit halb heruntergelassener Hose. Ja, und viele Leute haben halt ganz abfällig geschaut, sind weg, haben sich halt weggesetzt. Ist ja auch, sage ich mal, kein schöner Anblick, ob jetzt obdachlos oder nicht, wenn da irgendwie im öffentlichen Nahverkehr jemand mit halb runtergelassener Hose sitzt. Und er ist dann halt aber hin und hat den halt angesprochen, hat gemeint, Mensch, du, so kannst hier nicht rumlaufen, lass doch mal die Hose hochziehen. Und es war halt kalt draußen. Und seine Finger waren so steif gefroren, dass er die Hose nicht hoch und zugekriegt hat und sie immer wieder runtergerutscht ist. Und das ist halt eine Situation, die kann man aus der Ferne gar nicht so richtig beurteilen. Ne? Aber man ist schnell im Urteilen, anstatt mal hinzugehen und zu sagen, du, warum sitzt du hier mit runtergelassener Hose? Und er ist dann halt hin, hat ihm geholfen. Und als das dann Leute auch mitbekommen haben, sind sie auch eingeschritten. Eine Frau hat wohl die Handschuhe geschenkt. Es ist nicht so, dass die Leute nicht helfen wollen. Manchmal ist die Hemmschwelle zu groß, die Angst, die Berührungsangst, dass man sich nicht traut, auf jemanden zuzugehen. Schlimm ist es aber dann, wenn Leute aggressiv werden oder andere dann beschimpfen oder solche Sachen. Aber man sollte sich immer versuchen, irgendwie Gedanken drüber zu machen, warum ist die Situation jetzt eigentlich so, wie sie ist und nicht einfach verurteilen.
Das ist schon ein bewegendes Beispiel, wie ich finde. Also das finde ich schon, ja, das finde ich schon sehr bewegend und das ist so wahr, ne, dass es einfach sehr, sehr viele Situationen so in ganz, ganz vielen Bereichen gibt, wo wir sehr schnell labeln und ganz, ganz schnell sind in unserer vermeintlichen Wahrheit. Ich habe vor, das war so um die Weihnachtszeit rum, einen Mann gesehen, der, das war definitiv ein obdachloser Mensch, der in der Haspa gesessen hat und sehr viel geraucht hat und so. Und ich bin da rein und ich werde den Teufel tun und ihm jetzt sagen, mach mal deine Zigarette aus. Also das hätte ich nicht getan, weil warum? Also ich hatte nicht das Gefühl, das ist jetzt besonders gefährlich, hier kann jetzt irgendwas Schlimmes passieren, wenn der die Zigarette nicht ausmacht und so. Und das war auch eine Situation, wo ich wirklich, ich habe dann Geld geholt und dann stand ich da ganz lang und dachte, ich kann doch jetzt nicht, also ich finde das sehr schwierig, ich kann doch jetzt nicht nach Hause fahren und hier mein Leben weiterleben, während ich weiß, da sitzt jemand, der ganz offensichtlich nichts hat, so außer die Zigarette, die er da gerade raucht. Und derselbe Mann, also ich bin da nochmal hin, ich habe dem Geld gegeben und so, und denselben Mann habe ich dann eine kurze Zeit später nochmal gesehen und er hat dann auf offener Straße sein Geschäft erledigt und dergleichen. Und meine Bekannte, mit der ich unterwegs war, die hat gemeint, boah, das geht gar nicht und so. Das ist so der erste Moment, ne? Weil wir natürlich aus unserer Perspektive denken, wie kann das sein? Und ich habe mich gefragt, was passiert, also was muss sozusagen in dir sein oder nicht mehr sein, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt? Also, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, wo du gerade dein Geschäft erledigst, dass dir alle Menschen zuschauen, dass das alles keine Gewichtung mehr hat, ja? Also, und da komme ich kriege keine Antwort. Also ich frage mich, vielleicht hast du darauf eine Antwort. Also woran liegt das? Wenn das ist ja etwas, das ist ja kein Bild, was fremd ist. Dass, wenn du durch Hamburg spazierst, siehst du das. Und das siehst du auch häufiger. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Sind die sehr alkoholisiert? Ist das wirklich einfach egal? Ist da keine Hoffnung mehr? Oder gibt es einen ganz anderen Grund, den ich noch nicht weiß, dass das so passiert, wie es passiert. Also, dass Menschen einfach beim Laufen kurz die Hose runterlassen, sich dahin hocken, ihr Geschäft erledigen, mitten auf der Straße und dann einfach weiter ihres Weges gehen. Auch da gibt es natürlich mega Stigmatisierung und ganz, ganz viele Label sofort. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert da, dass, also jetzt bei diesem konkreten Fall, was passiert da, dass jemand, also ich finde es sehr tragisch, wenn ich mir überlege, dass jemand darüber überhaupt nicht mehr nachdenkt. Ist das der Grund? Also ist der Grund, ist alles egal oder gibt es einen anderen?
Das kann ich jetzt so im Speziellen gar nicht beantworten. Es hat ganz viele Facetten. Also das ist jetzt schon, glaube ich, ein sehr extremes Beispiel, dass sich jemand wirklich, so dass ihm offensichtlich alle zuschauen können, hinhockt. In den meisten Fällen suchen sie sich halt doch irgendwie eine Ecke, wo man sie vielleicht nicht so sieht. Und das ist aber genau der springende Punkt, wie du auch schon selber sagst. Wir gehen da mit unserer Brille ran.
Mhm. Ja, wir
ich habe eine Wohnung, ich kann nach Hause gehen, ich kann duschen, ich kann auf Toilette gehen, ich kann so, ne, also so wie ich jetzt aussehe, so wie ich auftrete, in viel einfacher in ein Restaurant gehen, in ein Ladengeschäft und sagen, ich muss mal ganz dringend, haben Sie eine Toilette, darf ich die benutzen? Mhm. Wenn das ein Obdachloser macht, der vielleicht ein bisschen streng riecht, da ist die Ablehnung eine viel größere, die passiert viel schneller. Und das ist schon ein heftiges Problem. Und ich glaube, je länger man auf der Straße lebt, vielleicht umso mehr ist es einem egal. Also es gibt, glaube ich, Leute, die sehr lange das aufrechterhalten können. Die sind obdachlos und man sieht es ihnen absolut nicht an. Auch eine Sache, die ich in den letzten Jahren gelernt habe. Und es gibt natürlich auch viele psychische Erkrankungen, es gibt viele Suchtprobleme.
Hm. Und, Sucht ist ein großes Thema. Ne?
Richtig, und wenn man das so aus dem normalen Bekanntenkreis, Familienkreis kennt, irgendeine Feier, es war irgendjemand sehr besoffen, dann weiß man, was bei vielen Menschen passiert. Mhm. Alle Hemmungen fallen, sie machen totalen Blödsinn, Sachen, die sie sozusagen im nüchternen Zustand niemals machen würden. Und genauso passiert das bei Menschen auf der Straße. Das sind unterschiedliche Gründe.
Ja.
Das kann sein, dass der psychisch krank ist, dass den das wirklich tatsächlich null interessiert, dass der das gar nicht wahrnimmt. Mhm. Das kann sein, dass der unter Drogen, dass man unter Drogeneinfluss steht, dass man betrunken ist. Das kann viele Gründe haben. Es kann aber auch absolute Resignation sein. Das kann man ja so verallgemeinert nicht sagen.
Ich habe mich nur gefragt, ob es auch da in dem Bereich vielleicht etwas gibt, ähnlich wie dir das Beispiel in der U-Bahn, jemand, der seine Hose nicht mehr hochbekommt und man sofort denkt, sag mal, also ob es irgendetwas gibt, was ich nicht weiß, was der Grund sein könnte. Das habe ich mich gefragt. Aber natürlich ist das super individuell, ne? Und aber das ist eine Situation, die ist mir schon häufiger aufgefallen. Und ich kenne ja die Reaktion von Menschen auf so eine Situation. Ich habe immer ein Fragezeichen gehabt. Also was am naheliegendsten ist, ist natürlich, der ist alkoholisiert oder ähnliches. Oder sehr resigniert oder beides.
Oder es ist der fehlende Zugang, ne? Also was soll man denn machen in der Großstadt? Man kennt das ja, wenn man unterwegs ist, wandern oder Radfahren und man muss mal ganz dringend. Dann geht man irgendwie in den Wald, hinterm Baum, keiner sieht einen und ist 5 Minuten später wieder da. Was soll man in der Großstadt machen, wenn man muss? Also man wird ja de facto eigentlich überall immer irgendwie gesehen. Und da fehlt es einfach an Örtlichkeiten, wo diese Menschen hingehen können, ohne dass sie weggeschickt werden. Einrichtungen, es gibt Einrichtungen. Aber
nicht genug,
ne? Also Duschen ist ja auch so ein ganz großes Thema, Körperhygiene. Man kennt das von sich selber, wenn man, weiß ich nicht, man hat vielleicht mal irgendwas Anstrengenderes gemacht, man ist verschwitzt, man riecht ein bisschen streng, fühlt man sich nicht wohl. Geht man duschen, fühlt man sich gleich viel besser, ist eine Wohltat. Aber Menschen, die auf der Straße leben, die haben diese Möglichkeit nicht. Also nicht so einfach. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Anlaufstellen, wo man duschen kann. In Hamburg gibt es ja das tolle Projekt Go Bagno, den Duschbus, die auch aktuell einen Duschdorf betreiben vor dem Millerntor-Stadion. Aber das gibt es hier, das gibt es in vielen anderen Städten nicht. Es gibt auch noch 2, 3 andere Einrichtungen, wo man duschen kann. Aber auf die Anzahl der Obdachlosen gesehen, ist es einfach zu wenig. Und wenn man im Prinzip immer stinkt, immer dreckig ist und sowas, irgendwann fühlt man sich ja auch so. Ne? Und das ist halt ein Punkt, wo man einfach aktiv werden muss. Also daher rührt ja auch eigentlich das Bestreben oder auch die Kampagne Housing First, dass Leute einfach, die brauchen einen Rückzugsort. Die brauchen einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie sich pflegen können, wo sie duschen können, wo sie in Ruhe was essen können, wo sie geschützt sind. Weil viele Menschen sagen ja auch, in Deutschland muss keiner obdachlos sein und es gibt genug Hilfsangebote. Das gibt es. Aber es gibt sehr viele Hilfsangebote und es gibt auch sehr viele Gründe, warum Leute die nicht wahrnehmen können oder auch wollen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sagst du Menschen, die sagen, in Deutschland muss keiner obdachlos sein?
Die haben sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Das ist de facto falsch. Also jeder, der schon mal in irgendeiner Form mit irgendeiner Behörde zu tun hatte und irgendetwas wollte, der weiß, wie schwer das teilweise sein kann. Und ich rede hier nicht von Dingen, die jetzt Obdachlose betreffen, sondern weiß ich nicht. Ich möchte einen Bauantrag stellen, ich möchte eine Veranstaltung anmelden, all solche Sachen. Das hat immer eine unglaubliche Bürokratie. Und insbesondere bei Obdachlosen, wenn dann zum Beispiel alle Papiere weg sind, wenn also man jahrelang wirklich den kompletten Halt verloren hat, keine Krankenversicherung, all solche Sachen, dann bedarf das einfach so einer enormen Kraftanstrengung. Und wenn man auch dann teilweise nicht weiß, wo man hin soll, zu welcher Behörde, zu welcher Stelle muss ich gehen und dann zum Teil die Mitarbeiter auch nicht sehr, sage ich mal, hilfreich sind, sondern einen immer nur wegschicken oder woanders hinschicken, dann demotiviert das. Und die Hürde ist dann einfach echt eine große. Und für viele Sachen, dann braucht man da ein Bankkonto, da braucht man einen Ausweis, wenn man beides nicht hat. Dann braucht man das eine um das andere. Und das sind einfach, das ist, also man rutscht schnell in die Obdachlosigkeit, schneller als viele sich das vorstellen können. Und es ist aber teilweise unglaublich schwer wieder rauszukommen. Und teilweise für manche Menschen ist es auch ohne Hilfe nicht möglich. Wir hatten vor einer Weile, ich glaube vor 2 Jahren, mal einen jungen Mann bei uns stehen, der meinte, ob wir eine Isomatte und einen Schlafsack für ihn hätten. Er sei seit ein paar Tagen obdachlos. Und dann fragte ich ihn, was denn passiert sei. Und das war simpel und einfach eine Trennung. Der hat mit seiner Freundin hier in Hamburg zusammengelebt. Die haben sich getrennt. Er musste dann die Wohnung verlassen. Und dann steht man halt da. Und wenn man dann sozusagen kein soziales Netzwerk in der Stadt hat, vielleicht auch keine Familie. Es gibt total viele Menschen, die haben keine Familie, die haben keine Eltern mehr, die haben keine Geschwister. Die sind vielleicht nicht so extrovertiert und haben einen großen Freundeskreis. Und dann hockt man in der Stadt, wo man sich's nicht leisten kann, mal eben ein Hotel für einen Monat zu bezahlen. In einer Stadt, wo es nicht so einfach ist, mal eben eine Wohnung zu bekommen. Und dann ist man obdachlos. Ja, oder es passieren Schicksalsschläge, die einen so den Boden unter den Füßen wegreißen, dass man nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken, alltägliche Sachen zu bewältigen. Und dann schneller, als man sich's versieht, hat man vielleicht die Kündigung auf dem Tisch, die Wohnungskündigung, und ist schwupps auf der Straße. Das sagt sich immer leicht, ja, das muss keiner. Und das geht total schnell. Viel, viel schneller. Und das kann jeden von uns treffen.
Ja. Ich finde gut, dass du das einmal so klar machst. Denn ich empfinde das häufig, also diese, letztendlich beschäftigen sich Menschen ja häufig mit den Dingen, die sie unmittelbar betreffen. Und wenn sie das Gefühl haben, das hat nichts mit mir zu tun, dann ist grundsätzlich ja auch schon mal die Bereitschaft sozusagen nicht so richtig gegeben. Und das muss es ja auch gar nicht immer. Also natürlich ist es nicht wichtig, dass man sich 24/7 irgendwie mit Dingen beschäftigt, die einen nicht betreffen. Letztendlich ist es aber, das ist genau wie das Thema Einsamkeit im Alter und das, wo ich mich immer frage, ich weiß gar nicht, wie alle darauf kommen, dass sie das nichts angeht. Denn letztendlich geht es dich irgendwann was an, im besten Fall. Und das ist, glaube ich, genauso hier in diesem Bereich, dass eine gewisse Sensibilisierung etwas ist, was man schon auch Menschen abverlangen darf und auch unbedingt sollte. Und wenn Menschen sich dagegen entscheiden, dann hoffe ich wirklich, dass die niemals in so eine Situation kommen und dann Menschen begegnen, die sind wie sie selbst. Dann, wenn das so wäre und wir hätten nur solche Menschen, dann hätten wir ein Problem. Gott sei Dank gibt es auch ein paar andere.
Zum Glück.
Jetzt in Zeiten von Corona ist ja so ziemlich überall, also bestimmt gibt es so den einen oder anderen Bereich, die haben irgendwie einen Gewinn durch Corona, aber die meisten Menschen haben das ganz klar nicht. Auf ganz vielen Ebenen, wie hat sich eure Arbeit verändert in dieser Zeit? Wie musstet ihr euch neu aufstellen, neu organisieren? Musstet ihr Dinge verändern? Wenn ja, wie? Und bist du wütend? Im direkten Kontext zu dieser Situation und vielleicht auch der ein oder anderen politischen Entscheidung? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen, sondern ähnlich wie im Bereich der Pflege fällt uns ja einiges auf die Füße gerade dadurch, dass der Bereich so wahnsinnig, wie sagt man das nett? vernachlässigt wurde, nicht ernst genommen wurde, da ist einfach nicht viel passiert und das merken wir jetzt. Hm. Gibt es so einen Gedanken auch für dich in deiner Arbeit in dieser Zeit?
Also Hanseatic Help selber musste natürlich auf die Situation reagieren. Wir haben das relativ schnell gemacht, als absehbar wurde, dass da irgendwas auf uns zukommt, wo wir nicht abschätzen können, wie lange und wie hart uns das treffen wird. Haben die Halle geschlossen teilweise, also haben die Spendernahme geschlossen, haben natürlich geschaut, wie können wir das Risiko für alle Akteure bei uns minimieren, aber gleichzeitig den Betrieb aufrechterhalten, weil die Bedürftigen in Hamburg verschwinden nicht nur, weil es Corona gibt. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Die Nachfrage ist so groß wie nie bei uns. Die Bestellungen gehen täglich zahlreich ein, mehr denn je. Und was wir gemacht haben, wir haben halt einfach für unsere Halle selber ein Hygienekonzept erstellt, haben ein paar Sachen umgebaut, hatten da auch großartige Unterstützung und haben schweren Herzens dann die Tore geschlossen, mehr oder weniger. Also normalerweise, wer uns kennt, es war immer, komm, wann du willst, bleib, solange du willst. Ne? Also alles hilft irgendwie, ob du eine Stunde mithilfst oder täglich 5 Stunden. Es ist alles willkommen und alles gern gesehen. Und wir mussten dann die Tore schließen, mussten sozusagen auf Ehrenamt verzichten, mussten das halt reduzieren, arbeiten aktuell mit den Vereinsangestellten und dem Bundesfreiwilligen. Stemmen damit die ganze Arbeit, die eigentlich mehr ist und irgendwie weniger Leute sie jetzt aber bewältigen müssen, haben aktuell wieder die Spendenannahme geschlossen aufgrund der hohen Zahlen. Das ist so das, ja, was, wie wir reagiert haben, welche Maßnahmen wir getroffen haben. Das wirft natürlich ein paar Probleme auf. Einerseits, wie gesagt, schon das hohe Arbeitsaufkommen. Wir haben dann nach einer Weile beschlossen, dass Ehrenamt wieder in die Halle zu holen, aber so, dass halt die Teams sich nicht treffen. Also, dass das Team, was unter der Woche agiert und den Großteil der Arbeit leistet, nicht sozusagen auf die Wochenendcrew trifft. Und aber auch andersrum, weil natürlich auch der Schutz der Ehrenamtlichen, das ist ja nicht irgendwie, dass wir einfach gesagt haben, nee, ihr dürft nicht mehr kommen, sondern wir haben sehr viele Ehrenamtliche, die halt auch schon ein bisschen älter sind, die zur Risikogruppe gehören. Und die wollten wir natürlich auch schützen, ne, weil wir sie sehr wertschätzen und weil wir sie brauchen und auch möchten, dass sie wiederkommen und dass sie gesund bleiben. Und so können die jetzt am Wochenende im Prinzip beim Bestellung packen helfen, weil, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es gehen sehr, sehr viele ein. Also wir haben so im Vergleich zum Vorjahr, wenn man so Zeiträume vergleicht, über 50% Steigerung. Mhm. An Bestellungen, die eingehen, was auch einfach dafür spricht. Und das kommt auch jetzt erst so langsam an. Ich hatte mal mit einer Bestellerin Kontakt und schrieb ihr dann so, also ich glaube, letztes Jahr schon, ich glaube, wir werden einen langen Atem brauchen. Ne? Und sie hat das zu dem Zeitpunkt noch nicht so gesehen. Heute stimmt sie mir da voll und ganz zu. Die Auswirkungen, die kommen jetzt so langsam bei uns an. Und ich glaube, die kommen auch bei vielen anderen Vereinen jetzt an. Mhm. Und die werden auch noch eine ganze Weile andauern. In gewissen Bereichen in der Obdachlosenversorgung ist das relativ schnell offensichtlich geworden. Da gab es gleich zu Anfang Unterversorgung. Aber es gibt in Hamburg viele tolle Initiativen und Organisationen, die dann auch nach ganz kurzer Verschnaufpause gleich wieder voll durchgestartet sind, weil das einfach nicht geht und weil da sehr viel ehrenamtlich geleistet wird. Da fehlen staatliche, städtische Angebote, die reichen einfach nicht aus. Also ich sage immer so schön, nur weil man ein Problem ignoriert, ist es nicht plötzlich weg. Ne? Mhm. Und das passiert oft. Das ist keine Kommunikation auf Augenhöhe. Und wir versuchen einfach, das Beste draus zu machen. Wir versuchen dann zu reagieren. Wir haben mobile Annahmen mit Hygienekonzept gemacht, mit sehr viel Abstand unter freiem Himmel, soweit es geht. Wir haben zum Glück davor immer so viel Spenden bekommen, dass unsere Lagersituation eine gute war, also dass wir immer noch die Bestellung soweit bedienen konnten, beziehungsweise auch durch die gute Vernetzung, durch das Netzwerk uns Sachen auch besorgen konnten. es sehr viele Firmen gibt, die sehr viel spenden. Mhm. Auch jetzt konnten viel nicht verkaufen, ist wieder das Thema Textil. Mhm. Textil ist über, Textil wird gespendet. Das ist jetzt sozusagen eine glückliche Situation, dass wir da teilweise von profitieren können, weil wir die Spendernahme schließen mussten.
Wo findet eine Unterversorgung statt? Aber was würdest du sagen, fehlt besonders?
Also ich glaube, am meisten fehlt zwischenmenschliche Nähe. Mhm. Das ist schon das Größte, was fehlt. Also viele sind einsam und das betrifft alle Schichten, egal in welcher Situation sie sich befinden. Und danach ist es, glaube ich, kann man gar nicht sagen, dass es da irgendetwas Besonderes ist, weil das kommt dann auf die Gruppe an. Bei den einen ist es eher das Essen. Hm. Wo kriege ich was zu essen her? Weil weniger Leute auf den Straßen sind, verdiene ich weniger durch Betteln, kann ich mir weniger zu essen kaufen. Bei anderen ist es die bevorstehende Einschulung. Wie soll ich mit, ich habe meinen Job verloren oder bin in Kurzarbeit oder der Nebenjob ist weg, durch den ich solche Sachen immer finanziert habe. Wie soll ich denn jetzt den neuen Ranzen für mein Kind kaufen? Oder einfach dieses, ne, das Kind ist aus den Klamotten rausgewachsen und das Geld ist halt einfach knapp. Ne? Und das sind halt so Aspekte. Die Kinder sind zu Hause, haben vorher in der Schule Essen bekommen, müssen jetzt, ne, man braucht einfach mehr Ressourcen. Und das ist, ja, das kommt dann halt immer auf die Person an, auf die Gruppe an. Da fehlt es an unterschiedlichen Dingen. Aber es sind eigentlich alles, glaube ich, Dinge, die man ja irgendwie organisieren kann, die man vielleicht irgendwie, wo man unterstützen kann, wo es vielleicht auch Hilfsangebote gibt, wo Hilfsangebote vielleicht auch einfach ausgebaut werden müssen. Aber ganz viel, wie du vorhin auch schon meintest, einfach dieses mal auf den Nachbarn gucken. Was ist denn in meinem Hauseingang los?
Absolut, ja.
Wen sehe ich denn da nicht? Oder was fällt mir auf, dass der vielleicht, ne, schmaler wird oder irgendwie ruhiger wird oder ich ihn gar nicht mehr sehe? Also da einfach aufmerksam bleiben, wachsam bleiben, weil es kann, wie gesagt, jeden von uns treffen. Und wenn Corona, also diese Pandemie, eins gezeigt hat, ist, dass man mit Egoismus nicht sehr weit kommt. Das ist, wenn man in Quarantäne ist und jemanden braucht, der für einen einkaufen geht. Da gab es ja viele Unterstützungsnetzwerke, Nachbarschaftshilfegruppen, mhm, die sich gefunden haben. Leute, die auch einfach, um anderen eine Freude zu machen, am Fenster, weiß ich nicht, wenn sie ein Instrument können, gespielt haben. Bei mir in der Straße war das so. Mhm. Da gab es dann abends immer ein Konzert. Das sind halt alles ich glaube, der größte Mangel, den es heutzutage gibt, ist das Zwischenmenschliche und das Solidarische. Und da sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Und ich finde, da müssen wir wieder mehr hin, weil solche Krisen oder insbesondere Krisen und Katastrophen zeigen immer, dass man alleine nicht sehr viel schaffen kann, aber gemeinsam unglaublich viel.
Ich habe aber immer das Problem damit, dass Mensch, also dass diese, keine Ahnung, an einem Fenster stehen und ein Instrument spielen oder beim Nachbarn mal nachfragen oder bei der Nachbarin, wie es ihr geht und dergleichen. Das ist dann immer kurz total eine tolle Idee und die Menschen, wenn das so eine Art Trend bekommt, dann machen alle mit und finden es total super, aber es hält sich einfach nicht. Ich finde, wir leben sehr in Trends und es ärgert mich einfach. Also hat eine Freundin hat etwas sehr Kluges gesagt zu Beginn dieser Pandemie, weil diese ganzen Sachen doch schon sehr präsent waren und alle haben irgendwie gesagt, jetzt müssen wir zusammenhalten und jetzt helfen wir einander und dergleichen. Und sie hat da schon gesagt, das wird jetzt kurz so sein, aber dann, wenn wir es wirklich brauchen, macht es keiner mehr. Und da hat sie leider recht. Also ich erlebe das schon auch in meinem eigenen Kreis, nicht in meinem engen Kreis, weil das sind Menschen, die arbeiten sowieso im sozialen Sektor, aber ich erlebe das schon, dass Menschen irgendwie das nicht durchziehen oder das, sagen wir, dosiert auch hier und da wirklich dann mal anwenden und mal wirklich gucken, wie geht's denn der Nachbarin oder sich auch informieren, was braucht es gerade oder achtsam sein. So, ich finde, das verliert sich total und das ärgert mich tatsächlich und es ärgert mich auch, dass, also wie findest du das, wenn du mitbekommst, dass Menschen sich das Leben sehr leicht machen? Also Menschen, die, ich sag ja immer, jeder, der Ressourcen hat, sollte Teil dieser Gesellschaft sein im Sinne von irgendetwas finden, wo er sich irgendwie stark machen kann, wo er hilfreich sein könnte. Ja, das muss ja gar nicht, Menschen müssen ja nicht immer in allen Bereichen die beste Version ihrer selbst sein. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, jemand ist irgendwie im Kinderschutz nicht aktiv, aber dafür im Tierschutz. Oder. Ja, jeder kann ja selbst schauen, was fasst mich an, wo habe ich ein besonderes Gefühl zu. Und ich finde das ganz furchtbar. Mich würde interessieren, wie du das erlebst, wenn Menschen Ressourcen hätten, aber sich das Leben wahnsinnig leicht machen. Also da ist dann alles egal, ne? Da wird alles also einfach ganz leicht, egal wie viel Plastik ich benutze, egal, ich trenne meinen Müll auch nicht und ist mir halt alles egal und ich schmeiße auch meinen Müll auf die Straße. So die leichtesten Regeln, in Anführungszeichen, an die man sich halten könnte, die wirklich ja wirklich, also wirklich 0,0 dafür sorgen, dass dein Leben schlechter wird oder anstrengender und dergleichen. Da reden wir ja nicht mal davon, okay, ich gehe jetzt irgendwie 2-3 Meter weiter, um mein Altpapier wegzubringen, sondern dass du deinen Müll nicht auf die Straße schmeißt, ist ziemlich einfach umzusetzen, ja. Ich kenne Menschen, denen ist einfach alles egal. Und die leben gut, ne? Denen geht's super. Aber denen ist alles egal. Und ich habe keine Toleranz mehr dafür. Also ich habe auch gerade jetzt in dem letzten Jahr gemerkt, dass meine Lust, mit Menschen in den Dialog zu gehen, dahingehend sehr, sehr klein geworden ist und dass ich sehr ein Gefühl von großer Konsequenz spüre in mir. Wie erlebst du das, wenn du Menschen begegnest, die sich das sehr, sehr, sehr leicht machen? Und wie gehst du damit um? Oder also kennst du gar keinen Menschen?
Doch. Es ärgert mich. Es ärgert mich manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist tatsächlich ein schmaler Grat. Also insbesondere, wenn man in so einem Bereich arbeitet, aktiv ist, muss man halt auch aufpassen, dass man sich selber nicht damit so kaputt macht und auch mit dem Ärgern und sich über andere ärgern und mit dieser Negativität, dass man irgendwie selber dabei droht abzurutschen oder dass es dann einem selber plötzlich schlecht geht. Und wenn man da gerade raus ist, dann kann man den Leuten das auch auf den Kopf hinaus zusagen. Das kommt dann immer ein bisschen auf die Situation an. Das mache ich teilweise auch, dass ich Leute dann wirklich anspreche und denen auch sage, dass das nicht in Ordnung ist. Viele Leute, die es einfach machen, die sagen immer, sie haben ein gutes Leben, ihnen geht es so gut und alles. Aber ich glaube, dass wenn im Prinzip die anderen, die das nicht in Ordnung finden und die sich vielleicht engagieren, es muss sich nicht jeder engagieren.
Überhaupt nicht. Ne? Aber mit zwei offenen Augen so durch die Welt laufen.
Richtig. Und das fängt einfach genau damit an, einfach wachsam zu sein. Und wenn wirklich irgendwas ist, wenn eine Notsituation eintritt oder wenn man sieht, da geht irgendwas schief, dass man zumindest irgendwie einschreitet oder Hilfe holt. Das kann ja auch schon helfen. Aber dass insbesondere die, denen Sachen wichtig sind oder die irgendwie doch noch Sachen hinterfragen, dass man einfach, man muss lauter werden. Ne, man überlässt immer oft zu schnell Leuten sozusagen das Feld, nur weil sie am lautesten schreien. Das heißt aber nicht, dass sie richtig liegen. Und ich kann verstehen, also ich selber bin oft müde, gerade in heutigen Zeiten, mag keine Nachrichten mehr gucken, mag keine Zeitung mehr lesen, weil es einfach immer irgendwie, das ist dasselbe Negative, es ist dasselbe Gemeckere, aber es werden auch keine konkreten Vorschläge gemacht. Und du fragtest vorhin, ob ich wütend bin manchmal. Ich bin wütend, oft in der heutigen Situation, weil Dinge auch nicht erklärt werden. Also wenn irgendetwas gemacht wird, eine Maßnahme getroffen wird, ein Weg eingeschlagen wird, dass im Prinzip die Fakten nicht auf den Tisch gelegt werden, dass nicht klar ist, für mich nicht nachvollziehbar, warum wird denn jetzt sozusagen dieser Schritt gegangen? Und das finde ich in sämtlichen Lebenslagen immer ein bisschen fatal, wenn man Menschen da nicht mitnimmt, sie nicht abholt. Und nicht erklärt, warum man etwas tut. Man muss sich nicht immer rechtfertigen, das sind völlig unterschiedliche Sachen. Aber wenn man etwas macht, was einen Einfluss auf viele Leute hat, dann ist es doch das Mindeste, mal zu erklären, warum man so agiert oder warum man jetzt eine Entscheidung so getroffen hat. Und es werden, glaube ich, viele Entscheidungen getroffen, das ist immer mein Eindruck, die eine große Auswirkung auf andere haben und sehr viele negative Auswirkungen. Ne? Du hattest vorhin das Beispiel mit der Pflege gebracht, das wird zu wenig eingefordert, glaube ich. Also ich denke schon, dass man zumindest was erreichen könnte, wenn man mehr einfordert und wenn man aber auch bereit ist, dann dafür etwas zu opfern oder mehr zu zahlen, weil wir leben nun mal im Kapitalismus und es wird immer für alles eine Rechnung aufgemacht. Es muss immer alles sich irgendwie lohnen, es muss immer ein Gewinn überbleiben. So ehrlich muss man sein, dass wir aber auch Teil des Problems sind. Ich will immer billig kaufen, reg mich aber darüber auf, dass die Verkäuferin nicht ordentlich bezahlt wird. Aber wenn ich wenig bezahle, dann, das ist halt so ein Teufelskreis. Natürlich haben die Firmen immer noch genug Gewinn und sowas. Viele tun aber auch viel Gutes mit Geld, was sie vielleicht verdienen. Aber es fängt halt im Kleinen an. Und ich glaube, da müssen wir de facto lauter werden. Und selbst wenn ich zum Beispiel nicht in der Pflege arbeite, ja, und vielleicht jetzt auch keine Angehörigen habe, die das unmittelbar betrifft, dann vielleicht trotzdem einfach mal mit auf die Straße gehen, wenn dafür demonstriert wird. Ja, oder sich engagieren. Also das eine ist ja sozusagen vielleicht in der Suppenküche zu arbeiten und was zu essen auszuschenken. Das andere ist aber richtige Lobbyarbeit. Mhm. Also insbesondere Obdachlose haben halt keine Lobby. Alles andere in Deutschland hat eine Lobby. Die Autoindustrie hat eine Lobby und sowas. Sich auch ein bisschen ändern, ja. Und da muss man einfach, da braucht man einen langen Atem. Und ich persönlich glaube, ich hätte den nicht. Ich weiß es nicht. Also aktuell bin ich in dem Bereich, glaube ich, wirklich zu müde. Mhm. Aber da kann man, also auch politisch, ne, wenn man aktiv ist, wenn man darauf hinarbeitet, in dem Bereich, sei es Umweltschutz, sei es Sozialleistungen irgendwie mehr der Realität angleichen, dem, was man braucht, oder sei es bessere Betreuungsschlüssel zu erreichen in der Kinderbetreuung, in der Altenversorgung. Zufliegen von alleine irgendwie, dass es vom Himmel fällt, das wird es nicht. Also das ist ja nie der Fall. Also man muss schon, wenn es einem wichtig ist, muss man schon was dafür tun.
Ja, ich glaube auch, vielleicht wir brauchen auch
viele andere akquirieren oder ermutigen. Man wird nicht alle abholen können. Es wird immer die Leute geben, die für sich den einfachen Weg gehen. Ja, das muss man dann wahrscheinlich akzeptieren. Es wird aber vielleicht auch der Punkt kommen, wo sie merken, dass sie damit zwar gut leben, dass sie aber sehr einsam sind und dass sie sehr alleine dastehen. Und dann wird vielleicht ein Umdenken stattfinden. Und insbesondere, wenn man dann auf Leute zugeht, ist dann auch dort wieder wichtig, nicht dieses von oben herab. Also den Leuten auch sagen, warum man das jetzt nicht in Ordnung findet. Ne? Mhm. Wenn jetzt, warum musst du deinen Müll da jetzt hinschmeißen? Guck mal, 5 Meter weiter steht ein Mülleimer. Hätte ich das, also wäre dir jetzt ein Arm abgefallen, wenn du das da reingeschmissen hättest? Stell dir mal vor, es macht jeder. Mhm. Möchtest du überall, wo du gehst, den ganzen, also ne?
Irgendwie. Ja, aber es gibt ja tatsächlich Menschen, also da kannst du machen, was du willst.
Manche sind beratungsresistent.
Absolut, absolut, absolut. Und es gibt mehr davon, als man glauben möchte. Ich glaube, du hast was sehr Spannendes gesagt, dieses Lauterwerden. Ich glaube, es braucht mehr Mut. Dringend mehr Mut. Menschen müssen mutiger werden, sich laut zu machen. Ja. Und das sich laut machen heißt ja nicht, bedeutet ja nicht, dass ich irgendwie krawallig durch die Welt laufen soll. Laut machen bedeutet, ich habe ein Standing, ich habe Rückgrat, ich stehe ein für Dinge und ich kann das laut sagen und für mich überlegen, wo kann ich mich aktiv zeigen? Wie könnte das aussehen? Das ist ja schon mal, das reicht ja schon. Es geht ja gar nicht darum, dass, wie gesagt, ne, dass Menschen hier irgendwie immer, ja, die ganze gesamte Welt verändern sollen von heute auf morgen. Kein Mensch kann das. Und selbst die schon sehr lange aktiv sind und so weiter, unmöglich das zu tun. Aber was ich aber, und das ist für mich sehr, sehr häufig ein Punkt, was ich total tun kann, ist meine Augen öffnen. Und was ich total tun kann, ist, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass eine Mutter mitten in der Stadt ihr Kind zusammenschreit, dann kann ich das 2 Sekunden beobachten und dann kann ich mich einmischen. Und dieses Einmischen heißt immer noch nicht, dass ich ausraste und der Mutter eine Bratpfanne über den Schädel kloppe, sondern dass ich mir die Situation anschaue zum Beispiel und gucke, kann ich da irgendwie helfen? Was braucht die Mutter gerade? Aber in erster Linie schütze ich bitte dieses Kind. So, das sind immer so kleine Sachen, für mich ein großes Fragezeichen, ne? Wenn Gewalt zum Beispiel auf öffentlichen Straßen stattfindet, auch besonders, wenn es um Obdachlose, Wohnungslose geht und dergleichen. Wieso geht das? Also klar, Menschen haben häufig Angst, dass sie, ich habe dazu auch eine Art Recherche betrieben, sehr, sehr lange, das Thema Zivilcourage und so. So, Menschen haben einfach total viel Angst, sich zu täuschen, ja. Die haben total Sorge, wenn sie sich da jetzt irgendwie einmischen, dass sie Dinge falsch bewerten, dass das unangenehm werden könnte. Und ich sage dann immer, geht dieses Risiko ein. Weil die Folgen, die im Zweifel entstehen könnten, weil ihr euch nicht eingemischt habt, die sind schwerer. Und das muss man dann, und deswegen glaube ich, ist Mut ein wichtiger Punkt für Bewegung. Es gibt so viel zu reden eigentlich. Eigentlich könnte ich mit dir noch 2, 3, 4 Stunden. Ich habe so sehr, sehr viele Dinge aufgeschrieben. Das ist allerdings immer so und die Hälfte nicht besprochen. Aber eine Sache noch, die ich mir nämlich vorhin notiert habe. Du hast gesagt, es gibt deutlich mehr Männer, die obdachlos sind als Frauen. Warum ist das so?
Also ohne da jetzt Expertin zu sein in dem Bereich, glaube ich, dass Frauen lange Zeit ein bisschen kreativer sind, vielleicht auch eher um Hilfe bitten. Und das andere, was dann wahrscheinlich sehr, sehr negativ ist, sich eher in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben. Hm. Was dann eigentlich mindestens genauso schlimm ist, wie selber obdachlos zu sein, glaube ich. Dass sie dann bei Menschen unterkommen, die sie physisch, psychisch ausnutzen. Das ist, glaube ich, versteckt sehr viel der Fall in dem Bereich. Und sonst, aber wie gesagt, ich, das ist jetzt sozusagen Halbwissen. Mhm. Da habe ich mich selber noch nicht ganz detailliert mit auseinandergesetzt und bin da auch wirklich kein Experte. Aber
es macht schon Sinn, also ich glaube schon, dass das Teilbereiche sind, die auf jeden Fall reingehören. Ja. Wenn du, mal angenommen, du würdest auf einem großen Platz stehen und dir würden viele, viele Menschen zuhören und du hättest die Möglichkeit, diesen Menschen eine Sache zu sagen, etwas, was, die hören alle zu, ganz viele Menschen hören dir zu und du hast die Möglichkeit, eine Sache zu sagen, die du vielleicht schon immer sagen wolltest, wenn dir viele, viele Menschen zuhören und die können von dem, was du sagst, etwas lernen, etwas mitnehmen. Oder vielleicht auch einfach nur, weil du jetzt was sagen möchtest, was alle hören sollen. Was wäre das?
Das ist schwer.
Vielleicht auch im direkten Kontext zu deiner Arbeit oder diesem Thema der Bedürftigkeit.
Ja, das ist eigentlich das, was ich, denke ich, auch vorher schon so gesagt habe. Schaut nicht weg, bleibt wachsam und bleibt menschlich.
Liebe Menschen, seid Menschen, wenn es geht. Da können wir ein T-Shirt von machen. Ja.
Ja, also einfach, ja, es ist, das klingt immer so abgedroschen, Nächstenliebe, ne? Und einfach auf andere zugehen, zwischenmenschliche Nähe zeigen, empathisch sein. Aber das sind eigentlich die Sachen, weil oftmals bedarf es gar nichts Großem. Hm. Ne? Ich muss nicht immer, weiß ich nicht, 5 Tage die Woche irgendwo aktiv sein, aber ich kann meinem Nachbarn ein Lächeln schenken. Und selbst wenn der grimmig guckt, nach einer Woche lächelt er halt vielleicht zurück. Hm. Das ist, manche brauchen halt ein bisschen mehr Zeit auch, aber weniger Egoismus.
Ja. Im Mai wäre jetzt eigentlich das DOC gewesen, ein Tag ohne Sorgen, die Veranstaltung der KBB-Stiftung. Das ist jetzt verschoben aus bekannten Gründen. Da draußen gibt es eine Pandemie. Das ist aber nur verschoben. Das heißt, es wird stattfinden in diesem Jahr, nur ein bisschen später. Und ihr seid auch wieder Teil dieser Veranstaltung.
Genau, wir werden wieder tatkräftig unterstützen. Haben das in den letzten Jahren auch gemacht. Einerseits natürlich mit Sachspenden. Mhm. Unserem Spezialgebiet Sachspendenlogistik, aber natürlich auch mit Men- und Womanpower. Mhm. Also weil natürlich auch viele Engagierte des Vereins sehr gern bei solchen Veranstaltungen dabei sind, ihnen das eine Herzensangelegenheit ist, auch da zu helfen. Mhm. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder tun.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid wieder. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Das ist fast eine Punktlandung tatsächlich. Bevor wir hier aber ganz zum Ende kommen, dieser Podcast hat ein Ritual, das hatte ich dir schon gesagt. Es gibt eine Off-Topic-Frage, die ich dir gerne stellen würde. Und gib kein richtig und falsch. Ne? Und du kannst auch sagen, habe ich gar keine Lust zu beantworten. Das ist alles kein Problem. Ich würde sie dir einfach mal stellen.
Okay.
Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?
Oh. Auf jeden Fall Madeleine Albright.
Aha.
Müssen die noch leben?
Natürlich nicht.
Das war Nelson Mandela. Auch
meine, ja. Das war übrigens auch meine erste Frage, als man mir die mal gestellt hat.
Und die dritte. Ich glaube tatsächlich Angela Merkel.
Mhm. Ja, schöner runder Tisch.
Ja, das würde mich schon...
Die hätte ich auch.
Fänd ich auch spannend, auch ja. Wenn vielleicht viele nicht so gut auf sie zu sprechen sind aktuell, aber...
Ja. Ja, ich fände es auch spannend tatsächlich. Ich finde die Frau, jetzt ganz unabhängig von ihrer Politik, das ist eine Person, die ist irgendwie, die ist jetzt nicht uninteressant.
Mhm.
So. Ja, schöner runder Tisch. Liebe Manu, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Mir auch.
Und wir sehen uns dann schon beim Doc wieder, wahrscheinlich.
Genau.
Und ich wünsche dir viel Kraft und Wumms mit genügend Pausen für diese sehr herausfordernde Zeit. Vielen Dank für eure Arbeit. Und ja, liebe Grüße nach draußen. Bis zur nächsten Folge. Und ja, bleibt gesund. Bis dann.
Bleibt gesund, genau.